Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Tina Schmidt-Hofer und mein Gast ist Karl Arthur Alamowski. Er ist Rechtsanwalt in Wien, ist politisch im Parlament für die NEOS tätig gewesen, zuerst im Bundesrat, später auch im Nationalrat, wo er das heutige Thema bereits behandelt hat. Eine Staatsbürgerschaft ist ein Stück Identität. Zwei erzählen meistens eine ganz eigene Geschichte. Und genau um diese Geschichten geht's heute. Um Doppelstaatsbürgerschaften in Österreich und im Ausland. In diesem Fall die irisch-österreichische. Karl Arthur, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Gerne, danke für die Einladung.
Bevor wir reinstarten, gebe ich noch ganz kurz eine Größenordnung mit, weil das Thema ist echt mächtiger, als man oft denkt. In Österreich leben, Stand Anfang 2025, rund 1,9 Millionen Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Das sind ungefähr 20% der Bevölkerung. 2024 sind knapp 22.000 Menschen eingebürgert worden, also haben die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Gleichzeitig leben geschätzt rund 640.000 ÖsterreicherInnen im Ausland. Und für viele von denen kommt irgendwann einmal die Frage, wenn ich da, wo ich lebe, noch eine Staatsbürgerschaft annehme, was passiert denn mit dem österreichischen Pass? So, und damit rein ins Thema. Wenn man Doppelstaatsbürgerschaft in Österreich jemanden erklären müsste, der sich noch nie damit beschäftigt hat, vielleicht den es auch nicht betrifft, wir sprechen also quasi jetzt mal am Küchentisch drüber, was ist der wichtigste Grundsatz, den man verstanden haben sollte?
Die Regeln für mehrfache Staatsbürgerschaften sind in jedem Land unterschiedlich geregelt. Und Österreich ist eines der restriktivsten Länder, was die Fälle mehrfacher Staatsbürgerschaft betrifft. Man muss insbesondere unterscheiden, auch so wie du es am Anfang gesagt hast, es gibt zwei Fälle, wo mehrfache Staatsbürgerschaften im Nachhinein ein Thema sind. Nämlich das eine ist Auslandsösterreicherinnen, Auslandsösterreicher, die eine andere Staatsbürgerschaft erwerben wollen. Der zweite komplett getrennte Fall, auch was das rechtliche Schicksal betrifft, ist bei der Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern in Österreich, die ihre bisherige Staatsbürgerschaft behalten wollen. Und wiederum zu trennen von diesen beiden Fällen ist der Fall von mehrfachen Staatsbürgerschaften ab Geburt. Mhm. Also wo es gar nicht um nachträglichen Erwerb geht, sondern dass Kinder mit der Geburt bereits mehrere Staatsbürgerschaften erwerben, entweder weil ihre Eltern verschiedene Staatsbürgerschaften haben und ihnen die Staatsbürgerschaft in Anführungszeichen vererben, oder weil sie auf dem Territorium eines Landes geboren werden, das das Staatsbürgerschaftsprinzip des Jus Soli hat. Was bedeutet, dass Personen, die auf dem Gebiet dieses Landes geboren werden und deren Eltern sich rechtmäßig dort aufhalten, muss man meistens dazu sagen, automatisch auch diese Staatsbürgerschaft haben, unabhängig von der Staatsbürgerschaft ihrer Eltern.
Was bedeutet das zum Beispiel? Oder welche Länder sind das? Dass ich sage, hier bin ich geboren.
Das bekannteste sind die USA,
ja, okay,
die dieses Prinzip haben.
Das heißt, also durch Zufall, keine Ahnung, im Urlaub gewesen, dort ein Kind geboren, bin ich automatisch amerikanische Staatsbürgerin.
Ja, wobei meistens nicht die Fälle von Urlaub, sondern von längeren Auslandsaufenthalten sind.
Mhm. Alles klar. Im Regierungsprogramm steht zum Beispiel, Deutsch soll deutlich strenger werden, B2. Zusätzlich soll die positive Absolvierung des Integrationsprogramms verpflichtend sein und es soll einen verpflichtenden Staatsbürgerschaftskurs geben, wo es um Demokratieverständnis und auch um Grundwerte geht. Wenn du das hörst, Aufwertung der Staatsbürgerschaft, was ist für dich da der Kern? Geht es da um Integration, geht es da um Symbolik oder geht es da vielleicht eher um politische Botschaften?
Also das ist die in Anführungszeichen Baustelle von Einbürgerung, Integration, also ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die nach Österreich kommen, entweder gleich mit einem Migrationsaufenthaltstitel oder weil sie Asyl bekommen oder subsidiären Schutz bekommen haben und dann in Österreich bleiben und dann die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen wollen. Da geht es darum, welche Hürden stellt die Republik Österreich auf für den Erwerb von Staatsbürgerschaft durch Ausländerinnen und Ausländer. Und da kann man durchaus mit gutem Grund sagen, da muss man halt schon eine gewisse Schwelle von Integration erreicht haben und erfüllen, damit die österreichische Staatsbürgerschaft erworben werden kann. Also da gibt es Kriterien von Aufenthaltsdauer, Sprachkenntnis, Integration. Wie misst man Integration? Mhm. Geht von Beteiligung an der Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeit. Wiederum Sprachkenntnis ist ja auch ein Teil von Integration. Da gibt es den Wertekompass, den man einhalten muss. Das heißt, dass man die Regeln des Zusammenlebens ganz, ganz grob gesprochen kennen muss und auch akzeptieren sollte. Mhm. Und die Unbescholtenheit. Und was auch meistens dazu kommt, ist eine Selbsterhaltungsfähigkeit.
Okay, also das heißt, ich brauche einen Job oder zumindest irgendwie Geld.
Ja.
Alles klar. Fällt immer auch das Wort in dem Zusammenhang Beibehaltung. Das klingt erstmal total harmlos, so als wäre es so ein Formular, dass man halt schnell mitmacht. Hilf uns kurz beim Übersetzen. Was heißt denn das für jemanden, der sagt, ich würde gerne eine zweite Staatsbürgerschaft annehmen, aber ich will die österreichische nicht verlieren?
Also im österreichischen Recht, im Unterschied zu so ziemlich anderen allen Rechtsordnungen in der Europäischen Union, ist es so, dass es einen Verlusttatbestand gibt, dass die österreichische Staatsbürgerschaft automatisch verloren geht, wenn man nachträglich, also nicht schon mit der Geburt, sondern irgendwann nachträglich im Laufe des Lebens, eine fremde Staatsbürgerschaft erwirbt und nicht vorher die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft bewilligt bekommen hat. Mhm. Deswegen geht es um die Frage der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft beim Erwerb einer anderen Staatsbürgerschaft. Das betrifft im Wesentlichen Österreicherinnen und Österreicher, die im Ausland leben. Solche, die länger im Ausland leben, also die nicht für ein Erasmus-Semester oder so im Ausland leben, sondern einen Lebensmittelpunkt, einen aktuellen Lebensmittelpunkt, muss man dann immer dazu sagen, im Ausland haben, für die es gute Gründe gibt, dass sie die Staatsbürgerschaft erwerben wollen oder mehr oder weniger mit einem gewissen Druck gezwungen werden, die andere Staatsbürgerschaft zu erwerben, weil es für ihren Aufenthalt dort erforderlich ist, weil es erforderlich ist dafür, dass sie dort eine Wohnung kaufen können oder weil es erforderlich ist dafür, dass sie ihren Beruf dort weiterhin ausüben können.
Also da geht es auch irgendwo um Grundrechte, die man dort dann hat auch.
Ja, also da geht's darum, dass man dort auch dazugehören kann und das ist normalerweise sowieso auch an Mindestaufenthaltsdauern geknüpft. In den USA gibt es eine Zeit lang die Green Card als Aufenthaltstitel. Das ist
ein Lotteriesystem hinter dieser Green Card?
Da gibt es auch ein Lotteriesystem, ja, wie man einmal zu der Green Card kommen kann. Mhm. Aber wenn man einmal die Green Card hat, ich glaube nach 5 Jahren im Land kriegt man die Green Card und nach weiteren 5 Jahren kann man dann die Staatsbürgerschaft erwerben. Mhm. Es betrifft Österreicherinnen und Österreicher, die zum Beispiel in den USA leben, solche, die in Großbritannien leben und nachdem Großbritannien aus der EU ausgetreten ist. Ja. Und da sind dann solche Themen, die aufkommen, dass es vielleicht doch ganz gut wäre, die Staatsbürgerschaft dieses Landes zu erwerben.
Verstehe. Kannst du mir sagen, wo in Europa es zum Beispiel viel einfacher oder simpler läuft?
Also fast überall in Europa läuft das einfacher. Österreich gehört, glaube ich, zu den 3 restriktiven Staaten in Europa. Ich glaube, die Niederlande ist noch ein anderer Staat. Mhm. Weiß nicht, was der dritte ist. Ich glaube, einer von den skandinavischen Staaten. Mhm. Aber
alle anderen sagen, ja, du kannst das und das sein.
Alle anderen sagen, also was jetzt die Frage der Beibehaltung betrifft, dass man nicht die bisherige Staatsbürgerschaft verliert, wenn man eine andere Staatsbürgerschaft erwirbt.
Mhm. Okay, das war jetzt mal so die große Landkarte. Ich würde gerne kurz mit dir als Person reinzoomen, weil das Thema ist ja nicht nur Theorie bei dir. Du bist ja selbst österreichisch-irischer Doppelstaatsbürger. Ich frage das ganz offen und du musst nicht ins Detail gehen, wenn du nicht möchtest. Aber war es für dich immer schon so ein Teil von dir oder ist das erst später gewusst worden, dass in Österreich das so ein ziemliches Thema ist, dass man Doppelstaatsbürger ist?
Ich habe mich schon früh, also als Jugendlicher interessiert dafür, wie das ist mit mehrfachen Staatsbürgerschaften. Mhm. Auch weil es ja, nachdem ich ein Mann bin, auf die Frage des Wehrdienstes angekommen ist.
Ja.
Das heißt, ich habe mich, als ich noch im Gymnasium war, dafür interessiert, also wie ist das jetzt, wenn man mehrfacher Staatsbürger ist mit Militärdienst. Da gibt es internationale Übereinkommen, wo drinnen steht, wenn man mehrfacher Staatsbürger ist, dann kann man sich aussuchen, in welchem Land man es macht.
Mhm. Aber machen muss man es.
Machen muss man es. Mhm. Default ist das Land, in dem man lebt, wenn es eines von den beiden Ländern ist, wo man die Staatsbürgerschaft hat. Mhm. Und wenn man dann in das andere Land übersiedelt, dann wird einem das angerechnet. In Irland gibt es jetzt keine Wehrpflicht, sondern nur ein Berufsheer mit freiwilligem Militärdienst. Ich hätte in Irland den freiwilligen Militärdienst machen können, dann hätte ich in Österreich nicht einrücken müssen. Aber das war keine Option.
Für dich nicht?
Für mich persönlich nicht.
Also weil du es dir ja aussuchen konntest.
Weil ich es mir aussuchen konnte.
Seit wann hast du beide Staatsbürgerschaften?
Ich habe seit Geburt beide Staatsbürgerschaften, weil mein Vater Österreicher war und meine Mutter irische Staatsbürgerin ist.
Und war das irgendwann ein Thema? Hat es da eine Schwierigkeit gegeben oder war das dann einfach automatisch?
Na, das ist automatisch gewesen, weil ich es von der Geburt an hatte. Mhm. Es gab damals und es gab auch heutzutage immer wieder Gerüchte, so Urban Legends, dass Kinder, die mehrere Staatsbürgerschaften haben, sich entscheiden müssen bei der Volljährigkeit, dass sie eine davon abgeben müssen und nur die andere behalten. Auch diesen Gerüchten bin ich damals nachgegangen, aber das ist eine Urban Legend.
Okay, also im
österreichischen Staatsbürgerschaftsrecht gibt es das nicht. Also. Vielleicht gibt es das irgendwo anders, aber in Österreich gibt es das nicht. Ja, deswegen habe ich mich dafür schon interessiert, als ich im Gymnasium war. Mhm. Und dann halt immer weiter, weil ich auch Jus studiert habe und Rechtsanwalt geworden bin. Deswegen war Staatsbürgerschaftsrecht halt eins meiner Themen, auch weil es darum gegangen ist, meine Kinder, werden die auch Doppelstaatsbürger?
Und wurden sie es?
Sie wurden. Ja. Mhm. Es ist ein Thema, wo man sich dann anschauen muss, welche Regeln für die Weitergabe der Staatsbürgerschaft sieht dann halt das andere Land vor. Weil die Rechtslage ist überall unterschiedlich. In Österreich ist es so, dass Kinder von österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern auch die österreichische Staatsbürgerschaft mit der Geburt bekommen.
Ja.
In anderen Ländern, insbesondere solchen, wo es eine Tradition von Auswanderung gibt, kann es sein, dass das irgendwann einmal abgeschnitten wird. Also das heißt, dass dann nur noch die erste Generation der Emigrantinnen und Emigranten automatisch die Staatsbürgerschaft mit der Geburt weitergibt und ab der zweiten ist es nicht mehr automatisch, zum Beispiel, sondern bedarf einer Meldung bei der Botschaft. Mhm, und dann kann man auch noch regeln, gut, gilt diese Meldung dann rückwirkend ab der Geburt oder gilt diese Meldung erst ab dem Zeitpunkt der Meldung, dann wäre es nicht mit der Geburt. Also es gibt einen breiten rechtlichen Spielraum, wie man das macht mit der Weitergabe der Staatsbürgerschaft.
Mhm. Wie geht es dir da so mit der Identität? Fühlst du dich als beides? Hast du je eine längere Zeit in Irland gelebt?
Ich fühle mich als beides. Mhm. Es ist auch so, dass ich mit der irischen Community in Wien verbunden bin. Mhm. Also zu Veranstaltungen gehe, St. Patrick's Day.
Klar, im März.
Veranstaltungen. Oder wenn Staatsbesuche sind aus Irland, dass ich dann dabei bin bei den Empfängen in der Botschaft. Irland ist natürlich ein Spezialfall weltweit, weil Irland mehr Staatsbürgerinnen und Staatsbürger eigentlich außerhalb des Landes hat als im Land selbst.
Wirklich, ja.
Aufgrund der langen Auswanderungsgeschichte. Und Irish Pubs auf der ganzen Welt verbreitet sind. Und das heißt, auch die irische Kultur und das Lebensgefühl auch überall auf der Welt vorhanden sind. Jetzt ist es nicht so, dass jedes Irish Pub von Iren betrieben wird.
Ja.
Aber oft ist das durchaus der Fall. Auch bei denen in Wien. Und also ich habe natürlich noch viele Verwandte in Irland und ich habe viele Ferien in meiner Kindheit und Jugend in Irland verbracht, teilweise die ganzen Schulferien im Sommer. Mhm. Und schaue auch, dass ich jetzt immer noch einmal im Jahr in Irland bin. Ich verfolge irische Nachrichten, ich verfolge irische Politik, ich verfolge die Performance irischer Sportlerinnen, Sportler und Teams.
Ja, klar.
Ja.
Sehr schön. Also du bist im Ganzen immer noch sehr verbunden.
Ich bin sehr verbunden, auch wenn ich nie einen längeren beruflichen oder Aufenthalt, der anders wäre als ein Ferienaufenthalt in Irland gelebt habe.
Jetzt müssen wir natürlich über Irland reden, weil du hast ja diesen Vergleich nicht nur theoretisch, sondern ganz real. In Irland ist das Grundprinzip nämlich komplett anders als bei uns. Dort kannst du die irische Staatsbürgerschaft haben und gleichzeitig auch die andere behalten. Warum ist Irland da so viel entspannter und Österreich so streng? Was ist das, was Kulturelles? Ist das was, wo rührt das her?
Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen den zwei Fällen, die du auch am Anfang angesprochen hast. Doppelstaatsbürgerschaft nach Einbürgerung und die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft, wenn man eine andere annimmt. Mhm. Und der große politische Reflex, der insbesondere von konservativer oder nationalistischer Seite in Österreich aufkommt, wenn das Wort Doppelstaatsbürgerschaft erwähnt wird, betrifft ja eigentlich die Einbürgerung. Mhm. Auch jetzt wieder, letztes Wochenende, Interview mit Bundesministerin Bauer, wo auch erwähnt wurde, dass vielleicht über die Doppelstaatsbürgerschaft geredet werden kann. Wenn jetzt eine Staatsbürgerschaftsgesetznovelle kommt, hat sie sofort reflexartig hineingeworfen, nein, da sind wir dagegen als ÖVP.
Mhm. Zur Einschätzung, heute ist der 26. Jänner.
Aber dieser Reflex kommt zum Thema Einbürgerung. Mhm. Das plakativste Beispiel ist dann immer, die sind türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben und dann gleich am nächsten Tag wieder auf die türkische Botschaft gehen und sich dort ihre türkische, in Anführungszeichen, illegal wieder zurückholen. Mhm. In Anführungszeichen deswegen, weil sie ja dann die österreichische wieder verlieren, wenn sie tatsächlich, nachdem sie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen haben, dann müssen sie nach der derzeitigen Rechtslage die türkische aufgeben. Das machen sie zwangsläufig, weil das wird auch kontrolliert, mhm. aber durch eine Hintertür, ohne dass sie den österreichischen Behörden davon berichten, holen sie sich dann wieder, wodurch sie eigentlich automatisch die österreichische verlieren. Ich sage deswegen eigentlich, weil man schwer draufkommt, mhm. weil die österreichischen Behörden schwer draufkommen, weil es keinen Austausch gibt zwischen Staatsbürgerschaftsregistern verschiedener Staaten. Mhm. Alles klar. Und dieser Fall von insbesondere den türkischen Staatsbürgern, die Österreicherinnen und Österreicher werden, denen will man nicht erlauben, dass sie die andere behalten. Mhm. Das ist halt die größte Personengruppe. Und ganz allgemein geht es dann wahrscheinlich nicht nur um die Türken, sondern überhaupt um Syrer, Afghanen, alle, die erwähnt werden, wenn es um Integrationsprobleme geht. Mhm. Und was ich vielleicht auch noch ergänzen möchte, da geht es normalerweise um Personen, die nicht Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sind.
Damit ist die Sache nämlich ein bisschen kompliziert oder leichter natürlich als Unionsbürger. Wie sieht es da aus mit Österreich? Sind wir da flexibler?
Wir sind noch nicht flexibler. Also wir sind ein bisschen flexibler bei der Einbürgerung. Mhm. Also da gelten vereinfachte Schwellen bei der Einbürgerung von Unionsbürgerinnen und Bürgern. Nicht nur Union, sondern der ganze EWR und die Schweiz. Aber es gibt keine Vereinfachung, was die Doppelstaatsbürgerschaft für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger betrifft. Man könnte das alles regeln. Man kann, was mehrfache Staatsbürgerschaften betrifft, kann man komplett anders regeln, den Fall der Beibehaltung für Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher und den Fall der Einbürgerung von fremden Staatsbürgern. Kann man komplett anders regeln. Um noch zu ergänzen, man kann innerhalb dieser beiden Fälle, Beibehaltung und Einbürgerung, auch noch weiter differenzieren, wenn man möchte. Kann man auch noch differenzieren nach, um welches Land geht es überhaupt? Mhm. Kann man alles machen.
Hast du Vorschläge zur Vereinfachung?
Also am einfachsten wäre es, insbesondere wenn es zum Beispiel um die Beibehaltung geht, am einfachsten wäre es, wenn dieser Verlusttatbestand gestrichen wird. Mhm. Das wäre das Einfachste. Dann wäre es der Republik Österreich völlig egal, wenn österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger eine fremde Staatsbürgerschaft nachträglich erwerben. Mhm. Hätte dann a priori keinen Einfluss auf die österreichische Staatsbürgerschaft.
Wie ist das? Dürfte man dann in beiden Ländern wählen in dem Fall, oder? Darfst du in beiden Ländern wählen?
Wo man wählen kann bzw. darf, hängt meistens mit der Staatsbürgerschaft zusammen. Es hängt nicht immer mit der Staatsbürgerschaft zusammen und manchmal kommen auch noch weitere Kriterien dazu, wie zum Beispiel ein Hauptwohnsitz. Mhm. Ich konkret kann nicht in beiden Ländern wählen, weil ich als Auslandsire nicht wahlberechtigt bin, weil für das Wählen in Irland ein irischer Hauptwohnsitz erforderlich ist. Auf der anderen Seite dürfen in Irland bei Kommunalwahlen, und das geht jetzt über Unionsbürger hinaus, auch Personen wählen, die ihren Hauptwohnsitz haben und die Staatsbürgerschaft nicht haben. Also zum Beispiel dürfen Briten in Irland bei Kommunalwahlen wählen und umgekehrt. Also es dürfen auch Iren in Großbritannien bei Kommunalwahlen wählen.
Ist da die, weißt du, zufälligerweise, und wenn nicht, dann nagel ich dich darauf auch nicht fest, ob da die Wahlbeteiligung höher ist? Weil das ist doch auch immer so ein Argument bei uns, es gäbe wahrscheinlich eine höhere Wahlbeteiligung, aber sie dürfen ja nicht.
Ja, bei der Wahlbeteiligung muss man natürlich schauen, die Wahlbeteiligung ist ja das Verhältnis von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu den Wahlberechtigten. Mhm. Und die Wahlbeteiligung per se würde wahrscheinlich relativ sinken, weil die Anzahl der Wahlberechtigten so viel höher dann wäre und nicht im gleichen Ausmaß die Anzahl der abgegebenen Stimmen zunehmen würde. Die Wahlbeteiligung im Verhältnis zu den Einwohnerinnen und Einwohnern würde natürlich steigen. Mhm. Also wenn es darum geht, die Partizipation der Leute, die wo leben, dann würde natürlich dieser Prozentsatz steigen. Aber die Wahlbeteiligung, die in den Wahlergebnissen ausgewiesen wird, die ist ja immer das Verhältnis abgegebene Stimmen zu Wahlberechtigten.
Ja.
Und wenn man die Wahlberechtigtenzahl sehr erhöht, glaube ich nicht, dass die Wahlbeteiligung steigen würde. Das sieht dann
schlecht aus. Ich verstehe. Vielleicht nochmal zurück. Gab es so einen Moment, wo du dir gedacht hast, okay, Staatsbürgerschaft ist jetzt wirklich nicht nur auch ein Symbol, das wirkt sich auch ganz konkret in meinen Alltag aus?
Beim Reisen früher, insbesondere bevor Österreich Mitglied der Europäischen Union war, hat es natürlich einen Unterschied gemacht, wenn ich mit dem irischen Pass in anderen damaligen Mitgliedsländern der Europäischen Union eingereist bin, konnte ich mich bei einer anderen Schlange anstellen, bei der Grenzkontrolle. Mhm. Es hat auch einen Unterschied gemacht, wenn man weltweit verreist ist in andere Länder des Commonwealth zum Beispiel. Die haben einen Unterschied gemacht bei der Einreise oder beim Visum für irische Staatsangehörige und österreichische Staatsangehörige. Ansonsten, insbesondere seit beide Länder Mitglied der Europäischen Union sind, macht das wenig Unterschied im Alltag.
Wenn jemand heute zuhört und sich denkt, das betrifft mich vielleicht, was ist so typischerweise der erste Schritt? Also was machen die Leute als erstes, wenn sie eine österreichische Staatsbürgerschaft haben möchten?
Leute, die österreichische Staatsbürgerschaft haben möchten, müssen
oder
sich...
Oder auch möchten, vielmehr.
Ja, also Leute, die eingebürgert werden möchten in Österreich, die hier leben, die schauen sich normalerweise an, was sind die Voraussetzungen, wie lange wohnen sie schon hier, erfüllen sie die weiteren Voraussetzungen. Und es ist halt bei vielen Personen so, die eigentlich die Voraussetzungen erfüllen würden, dass sie die österreichische Staatsbürgerschaft deswegen nicht beantragen, weil sie nicht bereit sind, ihre andere Staatsbürgerschaft abzugeben. Mhm. Und der Großteil der Personen, die in Österreich leben und nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, sind ja Unionsbürgerinnen und Unionsbürger. Mhm. Also die Deutschen sind die größte Gruppe an Ausländerinnen und Ausländern in Österreich. Und da wäre natürlich die Frage, warum würden sie überhaupt die österreichische Staatsbürgerschaft wollen? Und der wesentlichste Unterschied, den die Staatsbürgerschaft macht für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, ist das Wahlrecht. Mhm. Weil was hat Staatsbürgerschaft überhaupt für Konsequenzen? Staatsbürgerschaft hat... Eine Konsequenz der Staatsbürgerschaft ist ein Aufenthaltsrecht in dem Land. Die zweite Konsequenz normalerweise in Österreich ist der Anspruch auf Sozialleistungen. Mhm. Und die dritte Konsequenz ist das Wahlrecht. In Österreich kommt dann noch dazu, dann gibt es halt auch Verpflichtungen, wie zum Beispiel die Wehrpflicht für Männer. Mhm. In dem Fall bis 35.
Und wenn ich die dann im anderen Land schon gemacht habe, wird das nicht
angerechnet? Es würde angerechnet werden, wenn man sie in einem anderen Land schon gemacht hat. Mhm. Ja.
Was unterschätzen denn die Menschen am Anfang am meisten? Ist es die Dauer? Ist es diese Dokumentenflut, die es braucht? Oder einfach, dass man gut planen muss?
In der aktuellen Regelung, und das ist jetzt eigentlich unabhängig von der Doppelstaatsbürgerschaft, in der aktuellen Regelung für die Einbürgerung gibt es einige Schikanen, zum Beispiel bei der Berechnung der Aufenthaltsdauer. Da ist zum Beispiel schädlich, wenn man ein Erasmus-Semester gemacht hat in einem anderen Land als Österreich. Mhm. Also Personen, die hier geboren sind, jetzt volljährig sind und vielleicht im Studium ein Auslandssemester gemacht haben, da beginnt dann die Aufenthaltsdauer neu zu zählen.
Wow, das heißt, das muss man davor erledigt haben quasi.
Das müsste man davor erledigt haben. Mhm. Dann bei der Unbescholtenheit spielen auch solche Sachen hinein wie Verwaltungsstrafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen.
Mhm. Keine Bagatelle, aber doch
Verwaltungsstrafen spielen auch hinein. Also nicht nur tatsächlich gerichtliche Straftaten.
Also auch Vorstrafen. Wenn ich falsch geparkt habe,
zählt das. Falsch parken würde dann dazu zählen, wenn es nicht eine Anonymverfügung ist, sondern wenn man dann tatsächlich. Ich bin
der Anwalt, wow. Ja,
wenn es tatsächlich namentlich zugeordnet ist. Mhm. Ja, aber das würde alles dazu zählen. Oder bei Gewerbetreibenden, die Übertretungen der Gewerbeordnung haben, weil ihre Lüftung zu laut gewesen ist zum Beispiel. Also lauter solche Sachen, Verwaltungsstrafen, dienen als Hürde bei der Einbürgerung. Dann gibt es Schikanen bei der Berechnung der Selbsterhaltungsfähigkeit, bei der Berechnung des Einkommens, was dann gegenübergestellt wird, das Einkommen und die Ausgaben, die man hat, wie viel übrig bleibt.
Gibt es eine Summe X, die man erreicht haben muss oder wie?
Ja, also das, es ist sehr kompliziert berechnet. Mhm. Und insbesondere für Personen, die Sorgepflichten haben oder für Personen, die die Angehörige pflegen müssen oder umgekehrt für Personen, die selbst gepflegt werden, sind diese Schwellen schon sehr schwierig. Und letztlich kommen noch ziemlich hohe Gebühren dazu für den, für das Einbürgerungsverfahren.
Diese Phase, wo man wartet, man vielleicht nicht weiß, was rauskommt, wie geht man damit um, also emotional, aber auch praktisch? Gibt es irgendwas, was man tun kann?
Es macht einen Unterschied, ob man diesen Einbürgerungsantrag in Österreich stellt, weil man die österreichische Staatsbürgerschaft braucht, zum Beispiel für einen bestimmten Beruf, und nicht eh schon Unionsbürgerin, Unionsbürger ist. Für diese Leute ist es natürlich schwieriger als für die, die sagen, so, es macht jetzt für meinen Beruf oder für meinen Aufenthalt keinen Unterschied, aber ich würde halt schon gern die österreichische Staatsbürgerschaft haben, weil ich mich dazugehörig fühle, weil ich jetzt schon so lange da bin und integriert bin.
Mhm. Wenn man das jetzt alles hört, wundert es einen fast nicht, dass das Thema politisch auch ein bisschen heißer behandelt wird. Warum glaubst du, wird über Doppelstaatsbürgerschaft in Österreich so emotional diskutiert? Was ist da der wunde Punkt?
Ich glaube, die emotionalen Diskussionen betreffen Doppelstaatsbürgerschaft bei der Einbürgerung. Es ist nicht wirklich ein emotionales Thema, wenn es um die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft für Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher geht. Zumindest sollte es kein emotionales Thema sein. Und es sollte auch differenziert betrachtet werden können und nicht in einen Topf geworfen, Doppelstaatsbürgerschaft für Auslandsösterreicherinnen, Auslandsösterreicher und Doppelstaatsbürgerschaft für Eingebürgerte und jetzt wieder Türken. Das ist immer der Reflex, der kommt von konservativer Seite, von rechtspopulistischer Seite, wenn es um das Thema mehrfache Staatsangehörigkeiten geht. Ein Schlagwort oder eine Phrase, die dann immer kommt, ist, man kann nicht Diener zweier Herren sein. Dann wird immer aufgebracht, ja, mehrfache Staatsbürger, die haben dann Loyalitätskonflikte. Insbesondere, wenn es Konflikte zwischen den beiden Staaten gibt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass Österreich keine Insel der Seligen mehr ist und es tatsächlich nicht mehr unvorstellbar ist, dass Österreich in einem geopolitischen Konflikt mit anderen Ländern ist. Nur insbesondere innerhalb der Europäischen Union sollte dieses Argument wohl nicht gelten. Und selbst wenn man das Thema Loyalitätskonflikt ansprechen möchte, dann muss man schon auch das Argument gegen sich gelten lassen, das betrifft ja alles nur den nachträglichen Erwerb einer zweiten Staatsbürgerschaft. Staatsbürgerschaften, Doppelstaatsbürgerschaften, Mehrfachstaatsbürgerschaften ab Geburt sind ja in Österreich nicht eingeschränkt. Und ich habe unlängst eine Statistik gelesen, dass schon bei über 20% aller Geburten, die in Österreich stattfinden, die Kinder mehrfache Staatsbürgerschaften haben, weil ihre Eltern mehrfache Staatsbürgerschaften haben. Also genaue Statistiken, so genaue so. Statistiken gibt es nicht, weil diese Fälle nicht systematisch erfasst werden. Aber allein aus der Anzahl von binationalen Ehen und auch bei Kindern, die natürlich geboren werden, wenn ihre Eltern nicht verheiratet sind, aufgrund der Anzahl der Personen, die in Österreich leben und keinen österreichischen Pass haben, ist das eine sehr plausible Zahl. Insofern ist es schon etwas ziemlich Alltägliches, dass Personen mehrfache Staatsbürgerschaften haben. Und deswegen ist die Frage, warum, wenn der eine Anwendungsfall, wenn die Staatsbürgerschaft ab der Geburt schon vorliegt, wenn das unbeschränkt ist, warum muss man dann so restriktiv sein bei den Fällen des nachträglichen Erwerbs? Ich möchte betonen, dass der politische Fokus, der jetzt auch von Seiten NEOS bei Doppelstaatsbürgerschaften liegt, der ist auf die Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher. Das ist unsere Stoßrichtung, dass die Beibehaltung erleichtert wird. Und da gäbe es ein breites Spektrum, wie das erleichtert werden kann. Das Spektrum ist deswegen so breit, weil sich Österreich momentan genau an einem Rand des Spektrums befindet und daher, nämlich dem sehr restriktiven Rand, und daher zwischen diesem restriktiven Rand und dem anderen Rand, nämlich dass es komplett egal wäre, viele gestalterische Möglichkeiten da wären.
Möchtest du ein bisschen Einblick geben, was das zum Beispiel wäre?
Also die einfachste Regelung wäre, dass dieser Verlusttatbestand gestrichen wird. Das heißt, dass beim nachträglichen Erwerb der anderen Staatsbürgerschaft das kein Thema mehr wäre für das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht. Momentan ist es so, es gibt ja die Möglichkeit, dass man einen Antrag auf Beibehaltung stellt. Nur sind die Voraussetzungen der Beibehaltung, abgesehen davon, wenn es das Kindeswohl betrifft, also bei Minderjährigen ist es einfacher, die Beibehaltung, aber bei Erwachsenen muss man nachweisen, dass es im besonderen Interesse der Republik Österreich liegt, dass man die Staatsbürgerschaft behalten darf.
Was wäre denn ein besonderes Interesse?
Und dieses besondere Interesse, das ist im Gesetz formuliert aufgrund bereits erbrachter oder noch zu erbringender oder zu erwartender Leistungen auf wissenschaftlichem, künstlerischem Gebiet zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch den Fall, dass es aufgrund von einem besonderen persönlichen Interesse genehmigt wird. Nur, es gibt keine klaren Kriterienkataloge. Und jetzt kommt wieder der österreichische Föderalismus ins Spiel. Die Beibehaltung wird administriert von den Bundesländern.
Also Landeshauptmann, Frau entscheidet, oder
ja,
wie?
Ja, also in den Landesregierungen beziehungsweise in einem bestimmten Referat des Amtes der Landesregierung wird das entschieden. Oder die Quote an erfolgreichen Beibehaltungsanträgen, die schwankt von einem Bundesland zum nächsten von 25% bis 75% in der Größenordnung.
Okay.
Und es gibt keinen klaren Kriterienkatalog. Also es ist nicht so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt wissen, okay, es liegt im besonderen Interesse der Republik Österreich aufgrund meiner wissenschaftlichen Leistungen, wenn ich dieses Level an einer Professorenstelle erreicht habe. Also wenn ich jetzt ein Tenured Professor irgendwo bin. Mhm. Das würde dann schon reichen. Oder meine Publikationsliste. Es würde es nachvollziehbarer machen und es würde vor allem vorhersehbarer machen, wann es sich auszahlt, schon den Antrag zu stellen. Aber diesen Kriterienkatalog gibt es nicht.
Also so ein bisschen auf gut Willen momentan, kann man so sagen?
Ja, also es ist eher unvorhersehbar und es ist auch in der Beratung dann schwierig, dass wenn jemand, ein Auslandsösterreicher kommt und sagt, ich würde gerne den Antrag stellen, wie sind meine Chancen? Dann muss man als erstes fragen, okay, in welchem Bundesland?
Ja. Okay. Welches Bundesland ist denn das Geber, also gibt am meisten?
Wenn ich mich richtig erinnere, in Vorarlberg. Mhm. Aber es ließe sich nachschauen. Also angefangen an Vereinfachungen der Beibehaltung, anfangen könnte man mit einem klaren Kriterienkatalog. Mhm. Anfangen könnte man auch damit, dass es österreichweit vereinheitlicht wird. Mhm. Der nächste Schritt wäre, dass man in Anführungszeichen die Beweislast umdreht. Weil bisher muss man nachweisen, dass es im besonderen Interesse der Republik liegt, dass man die Staatsbürgerschaft beibehalten darf. Man könnte es so umdrehen, dass man sagt, der Default ist, dass der Antrag bewilligt wird, außer die Republik Österreich kann nachweisen, dass es schädlich wäre oder dass es die Interessen der Republik gefährden würde. Also angenommen, die nordkoreanische Staatsbürgerschaft will man erwerben und die österreichische behalten. Ja, dann wird sich die Republik Österreich wahrscheinlich genauer anschauen, was da los ist.
Verstehe.
Und der letzte Fall ist, dass man nicht einmal mehr einen Antrag stellen muss, sondern nur eine Meldung machen muss. Und dann noch einfacher wäre es, wenn man nicht einmal mehr eine Meldung machen muss und der Verlusttatbestand einfach gestrichen wird.
Verstehe. Was ist denn ein Vorteil von einer Doppelstaatsbürgerschaft, den man erst versteht, wenn man ihn einmal erlebt hat? Also gibt es so Situationen, wo du tatsächlich sagst, das macht es leichter?
Es macht einen Unterschied, wenn man Staatsbürgerschaften hat, die unterschiedlichen internationalen Verbänden angehören. Also jetzt in dem Fall zum Beispiel die Europäische Union. Mhm. Wenn man zwei Staatsbürgerschaften der Europäischen Union hat, macht es nicht viel Unterschied, außer im Wahlrecht. Weil ja ansonsten ein Gleichbehandlungsprinzip gilt. Mhm. Es macht einen Unterschied, wenn man außerhalb dieses Raums unterwegs ist. Da kann es einen Unterschied machen. Für Angehörige des britischen Commonwealth macht es dann einen Unterschied, wenn sie zwei Staatsbürgerschaften haben und das eine ist eine Commonwealth-Staatsbürgerschaft und das andere nicht. Mhm. Weil es da halt im Reiseverkehr, teilweise im Aufenthaltsrecht, teilweise im Wahlrecht Unterschiede gibt. Wenn man im Ausland unterwegs ist, kann es einen Unterschied machen, was die diplomatische Vertretung betrifft. Also da hat man zwei Möglichkeiten.
Man hat welche Botschaft man gehen würde im Fall des
Falles. Zu welcher Botschaft man gehen kann. Wobei die diplomatische Vertretung von Doppelstaatsbürgern jetzt in dem Land, wo man wohnt, nicht zur Anwendung kommt. Das heißt, wenn man Doppelstaatsbürger ist, und man wohnt in dem einen Land der Staatsbürgerschaft, dann darf man jetzt nicht zur Botschaft des anderen Landes hingehen und diplomatische Vertretung sich holen.
Dann würde ich jetzt gegen Abschluss noch so die Frage haben, was wäre denn ein vielleicht eher gutes Argument oder was würdest du politisch, wenn du das Sagen hättest, verändern, wenn es um Richtung Doppelstaatsbürgerschaft geht?
Also ich würde eben die zwei Fälle genau unterscheiden. Die stehen rechtlich in überhaupt keinem Zusammenhang. Man kann sie komplett unterschiedlich regeln. Wenn es keine politische Mehrheit dafür gibt, dass man bei der Einbürgerung Doppelstaatsbürgerschaften erleichtert, dann würde ich mich konzentrieren auf die Erleichterung der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft für Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das erleichtern kann. Das, was ich anstreben würde, ist, dass eine quasi Anmeldung des Erwerbs der anderen Staatsbürgerschaft nach wie vor notwendig ist für die Beibehaltung oder für das Erlaubnis der Beibehaltung. Dass aber nur aus schwerwiegenden Gründen die Republik Österreich diese Beibehaltung dann ablehnen darf. Also das wäre, glaube ich, das Einfachste. Und damit wäre auch den Interessen der Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher sehr geholfen. Weil es ja heute nicht mehr so ist, wie es bis vor ein paar Jahrzehnten war, dass Personen tatsächlich emigriert sind und dann dort geblieben sind. Heutzutage sind auch längere Auslandsaufenthalte aus beruflichen Gründen, aus familiären Gründen, nicht notwendigerweise permanent, sondern Teil eines Lebensabschnitts. Und es ist gar nicht so selten, dass Personen, die auch vielleicht 30 Jahre in einem anderen Land gelebt haben und dort die Staatsbürgerschaft erworben haben, wieder zurückkehren wollen in das Land ihrer ursprünglichen Staatsbürgerschaft. Mhm. Sei es aus beruflichen Gründen oder sei es, dass sie in der Pension wieder dort leben wollen, sei es, dass sie ältere Angehörige dann pflegen wollen oder auch wenn sie nicht selbst pflegen, dass sie im Lebensabend der älteren Angehörigen dann wieder in ihrer Nähe wohnen wollen. Also heutzutage ist es nicht mehr so, dass man alle Brücken abreißt, wenn man ins Ausland geht und dann auch länger im Ausland bleibt. Also das wäre für die Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher eine große Erleichterung für ihren Alltag und auch für ihre Lebensperspektiven. Auf der anderen Seite, wenn es um die Einbürgerung geht, würde ich den Schwerpunkt auf die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger richten. Weil dort eine Erlaubnis der Doppelstaatsbürgerschaft diesen ganzen Argumenten, was Integration oder was Loyalitätskonflikten, also die Argumente, die aus dieser Richtung kommen, die sind für Partnerstaaten in der Europäischen Union nicht anwendbar. Mhm. Und man muss immer dazu sagen, bei der Einbürgerung müssen ja trotzdem, unabhängig davon, ob man die andere Staatsbürgerschaft behalten kann oder behalten will oder behalten darf, alle anderen Kriterien der Einbürgerung ja trotzdem erfüllt werden. Es ist ja nicht so, dass diese Personen dann weniger Anforderungen erfüllen müssen bei der Einbürgerung. Die müssen trotzdem ja alle Anforderungen erfüllen. Es ist ja nur so, dass die Erlaubnis der Beibehaltung ihrer bisherigen Staatsbürgerschaft dann noch eine zusätzliche Voraussetzung ist, beziehungsweise eine zusätzliche Hürde wäre.
Kai Lato, danke dir fürs Einordnen, auch fürs Erklären und vor allem fürs Mitnehmen auch auf deine eigene Reise.
Gerne, danke für das Gespräch.